Und das ist vielleicht der generelle Zweifel, der sich jetzt langsam löst erst. Warum springe ich so oft immer auf neue Themen auf? Weil eigentlich jetzt so langsam erst sich der Ring schließt mit all den Techniken, die einen so begeistern, weil man sie irgendwann mal ja gelernt hat oder gehört hat. Und vielleicht beginnt jetzt erst die Metamorphose, das weiß ich nicht. Das eigene Ich wirklich zu formen und zu erkennen und auch Mut haben, das zu verkaufen und auch mit den Rückschlägen vielleicht umzugehen, ja. Also Persönlichkeit zu entwickeln, die ihre Marktfähigkeit aus sich selbst heraus entwickelt, ja. Also Konformität einfach mal sein zu lassen. Das ist, glaube ich, schon ein Wandel, der Mut braucht.
Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf den inspirierenden, den aufregenden und den spannenden Reisen meiner Karrierehelden, die ich hier durch die Reise schicke. Und ich freue mich riesig, für Folge Nummer 99 Alex Wunschel vor das Mikrofon bekommen zu haben. Ich gebe zu, ich habe mich eingeschlichen bei ihm ins Profistudio. Ihr werdet das hören, das ist ein wahrer Ohrenschmaus. Und die Folge musste ein wenig reifen. Wir haben sie schon im Dezember aufgenommen. Aber das macht gar nichts, denn es hat nichts an der Aktualität verloren. Wir sprechen über AI und über die Neugier an Technologie und wo sie einen als Mensch hinführt, über Alex ja wunderbare Einstellung dazu und auch die Hoffnung, dass es eigentlich noch die gesamte Menschheit retten kann, das, was wir davor hatten, vor ja, gut 17 Jahren in der digitalen Sphäre, angefangen mit Social Media, und da kam auch schnell der Podcast hinzu. Er hat über 17 Jahre Erfahrung in der Podosphäre, ja, und ist mein ganz persönliches Idol mit dem Blick über den Tellerrand. Habe ich nämlich angefangen, Podcasts zu hören, und seitdem hat Alex über 950 Episoden produziert. Er hat 35 Podcasts insgesamt mitproduziert und begleitet und über 8 Millionen Downloads erreicht. Er engagiert sich im Marketing Club München als Präsident und ist Gründer von Nexperts und hat die Klangstelle inne, wo er ja auch Unternehmen hilft, in die Podosphäre zu kommen. Ich freue mich riesig über seine Offenheit, über ja seine Verletzlichkeit, die er auch zeigt, und auch ja seine Weisheit, die er aus seinen 17 Jahren geballte Erfahrung mit diesem Thema mitbringt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge.
Ne? Genau, Epigallocatechingalat, EGCG. Können zur Verbesserung der Gesundheit beitragen und entzündungshemmende Eigenschaften haben.
Tja, was nutzt der Herr Aas dafür, ChatGPT? Ich glaube, sie wundert. Gestern noch in meinem Workshop, es ist keine Wissensplattform, aber wenn's, wenn das gut rauskommt,
für eine schnelle Antwort.
Für ein Info-Quickie kann man schon mal zu ChatGPT gehen.
Das nur Epigallocatechingalat. Ich habe schon wieder vergessen. Ich brauche es wieder. Das brauchen wir. Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast, lieber Alex. Und vielen Dank, dass ich dein Studio benutzen darf.
Ja, sehr gerne. Also freut mich total, dass du da bist und dass wir Tee trinken und über Themen reden, über die ich normalerweise nie rede. Ja, hab ich so ein bisschen die Befürchtung, die positive. Man gibt ja viele Interviews mit dieser Patina im Podcasting-Bereich, aber als du sagtest, du hast zwar früher den Podcast aufgeschnupft sozusagen.
Ja, du bist der Podcast-Vater, Urvater aller Podcaster Deutschlands, würde ich fast sagen.
Na, so viele Kinder habe ich nicht.
Ja, du kümmerst dich nicht. Die Häfen, die du besucht hast, sozusagen.
Nee, die Kinder, die fressen ihre Eltern. Wie heißt denn die Revolution frisst ihre Väter? Oder wie heißt das? Nee, mit den heutigen Podcastern habe ich relativ wenig zu tun.
Das ist eigentlich schade, weil ich würde wirklich sagen, dass du der, also für mein Leben war es 2006, habe ich wirklich dich empfohlen bekommen. Es war ein Java-Entwickler in Hamburg, Christian, an dieser Stelle gehen Grüße raus, der wirklich sagte, der Alex mit seinem Blick über den Tellerrand. Ich kann da vielleicht nochmal ein Bild zeigen, aber es ist so, das höre ich total gerne. Und der hat das einfach nur konsumiert, der war jetzt nicht aktiv und wollte selber Podcast machen, das aber einfach gerne gehört. Und ich weiß dann, ich glaube, ich habe es fast 3 Jahre regelmäßig gehört. Und
Hardcore.
Ja, war krass.
Gerade 2006.
Das willst du gar nicht.
Nee, ich meine, vor allen Dingen, ich meine, 2006, ich habe letzte nämlich, weil der Podcast pausiert gerade ein bisschen, aber ich habe mir die ersten Episoden dann wirklich mal saftig gegeben und das ist ganz schlimm. Also ich habe ja,
dass du, hört man nochmal zurück.
Hält man sich da selber. Viele machen das nicht. Die trauen sich nicht. Ja. Die trauen sich wirklich nicht, die alten Episoden anzuhören. Und es ist bei mir ähnlich, weil ich habe damals so ein Knopfmikrofon gehabt. Das habe ich mir so auf dem Stiftständer dran geklippt und habe damals versucht, mit so einer billigen Soundkarte in meinem PC, Pentium PC, auf irgendwie ganz komplexen Tools. Das war schon Pentium 2 damals, glaube ich, oder Pentium 1. Aber habe dann irgendwie versucht, mit irgendwelchen Windows Media Playern Audiospuren aufzuzeichnen und dann noch irgendwie mal, also ein anderes Tool, dann so Audio mit reinzuschneiden und das live zusammen zu mixen. Und das Schlimme war wirklich, ich habe Episoden, ich glaube teilweise 10-mal neu anfangen müssen nach 10 Minuten, weil du warst halt live. Ja, also live on tape zwar, aber der Ehrgeiz war da, zu sagen, Mensch, ich mixe das alles live, und das war nicht der größte Fehler. Hat mich viel Lebenszeit gekostet.
Aber du bist zum Bastler geworden dadurch und zum Experte und zum, du nährst dich auch gerne über die.
Darf ich dieses Mikrofon noch ein bisschen?
Ja, bitte, mal. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist.
So ist optimal.
So ist optimal.
Also wenn man schon mal eine Stimme wie deine hat, dann muss man das schon richtig mikrofonieren hier.
Danke dir.
Ich glaube, der Roadcaster, das alles verträgt gerade, der geht schon in die Knie vor unseren Bass.
Er geht bei den Bässen in die Knie. Ja, oh ja, guck mal, da bewegt sich einiges.
Der klippt schon.
Ja, ich hoffe sehr, dass diese Bassschmeichelei, die wir hier den HörerInnen geben, zu einigen spannenden Erkenntnissen führt. Lass uns reinstarten in die Heldenreise. Und zwar würde mich tatsächlich, wir haben so ein bisschen im Vorgespräch, hast du so ein paar Sachen gesagt, tatsächlich, wo stehst du gerade, was sind, und wenn du dich dann fragst, was sind Zweifel, die du gerade hast, für dein berufliches Leben vielleicht, für dein privates, was du auch erzählen magst, wo denkst du manchmal, oh, ob das gut geht? Vielleicht für die Branche, vielleicht für die Menschheit. Mach es so groß oder klein, wie du willst.
Wie machen das eigentlich andere Gäste und Gäste bei dir? Bereiten die sich auf die Fragen vor oder triffst du die auch so eiskalt wie mich
jetzt? Ja, ich treffe die und dann das, man muss sich ja warm reden, das ist ja klar. Aber die Fragen bleiben dieselben und es ist tatsächlich.
Ja, weil es ist ja nicht so, dass man nichts zu erzählen hat, und mit 53 Jahren habe ich schon viel gesehen. Ich habe gegründet, verkauft, ich habe sehr viel auch selbstständig gearbeitet, ich habe mit sehr viel Unternehmen, Kunden gearbeitet. Draußen siehst du, ich habe sehr viele Coaching-Ausbildungen gemacht. Weil irgendwann wollte ich dann mal wissen, warum tun wir das, was wir tun? Mhm. Und da bist du relativ schnell dann auch in diesen Mechaniken wie NLP oder in diesen Themen wie Hirnforschung mit drin und Deep Ocean, was wir mit Frederik zusammen machen. Das heißt, die Ergründung der der Persönlichkeit.
Das finde ich sehr spannend. Deep Ocean müssen wir unbedingt darauf zu sprechen
kommen. Das ist wirklich super spannend. Ja.
Hast du das aus einem Gefühl entwickelt, da ist noch mehr, oder ich will das ergründen, oder?
Es ist so ein bisschen Rabbit Hole, also es ist so ein Kaninchenbau, weil wenn du anfängst, mal zu begreifen, dass es Methoden gibt, die mitunter auch, und da bin ich dann doch so sehr starker Wassermann, wissenschaftlich begründet die Persönlichkeit versuchen zu erfassen und nicht nur nach Gefühl, dann fängt man an, Lust zu bekommen, sich da reinzuarbeiten. Und die Frau Geion aus Köln bei unserem Club 55, sehr gute Kollegin, die hat ein Buch dazu geschrieben zur Persönlichkeitstest, und so ein Standardwerk. 600, 700 Seiten, wo alle Tests mit aufgeführt sind. Und das ist das zeigt einmal erstmal, dass es sehr viele Tools gibt, die uns ermöglichen zu verstehen, was wir tun und warum wir es tun. Aber dass wir noch ganz am Anfang sind, die zu instrumentalisieren und einzusetzen. Weil alles ist dann auch Interpretation am Ende des Tages. Aber es gibt eine Möglichkeit, erstmal anzufangen, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ja wie beim Coaching auch, das kennst du sehr wahrscheinlich.
Absolut,
ja,
absolut.
Dass man über Fragen ergründet, wo will der andere hin, und gibt ihm ja dann Hinweise oder Anregungen oder Rückfragen, die ihn ja reflektieren.
Das sind zwar die Brotkrumen, die zum Rabbit Hole führen.
Genau. Und dann müssen wir halt aufpassen, dass man da nicht reinfällt, weil die Erkenntnisse, die man daran gewinnt, die sind mitunter nicht so wirklich prickelnd. Also wenn du die 50 plus mal erreicht hast und schon vieles Unterschiedliches gesehen hast, dann fängst du langsam an, so ein bisschen ein Resümee zu ziehen und zu gucken, was ist das Bild der Welt, was sich dir eigentlich bietet, und wie gehst du auch auf die letzte Dekade noch damit um. Das, was jetzt gerade bei uns im Beruf sich abspielt mit auch sehr viel Hektik. Ich rede jetzt da von Marketing, von Kommunikation, von Unternehmen, die Botschaften senden wollen. Hypes, die zerfleischt, zerfressen werden, die wahnsinnig schnell instrumentalisiert werden auf eine Art und Weise, wo man sagt, nee, ihr habt ja die Basis noch nicht kapiert. Also ich rede zum Beispiel von dem Thema KI, KI im Marketing. Ja, hatte ich gestern einen sehr interessanten Workshop bei einem großen Unternehmen und es ist schon spannend zu sehen, wie sich Leute solchen Trends einfach inzwischen nähern. Und da komme ich auch zu dem ganz interessanten Punkt, wie sich die Generationen dem nähern. Ja, weil wenn du das dann Thema Gen Z anschaust, das heißt die Generation, die jetzt so 20 bis Ende 20 ist, mit denen ich, habe ich ein Interview geführt mit Maurice von der größten Influencer-Agentur in Deutschland, um die mal einfach zu verstehen, ja, weil das sind 30 Jahre Unterschied. Und du willst ja mal in die Hirne dieser Leute schauen. Warum tickt ihr so, wie ihr tickt? Und warum versteht ihr uns nicht? Und warum sind wir die alten Grinch-People? Und warum sind jetzt halt ihr die jungen Verrückten, die noch nicht mal...
Grinch-Boomer.
Ja, genau. Und dann kriegst du so Erkenntnisse mit wie, ja, Facebook, nee, das ist echt ein TikTok und Instagram und Facebook hatte ich mal installiert, aber das kapiere ich nicht mehr, sagt ein junger Mann zu dir, ja. Und du denkst dir, was habe ich dann die letzten 15 Jahre falsch gemacht, weil ich habe Facebook-Werbung mit riesen Budgets geschaltet, also für Produkte und Unternehmen. Also die erste Klammer ein bisschen versucht zuzumachen, es ist nicht einfach im Moment, das, was du in dem Alter erleben darfst, ja. Nicht einfach deswegen, weil du es natürlich erstmal selber kapieren willst, für dich. Ja? Und weil du das ist unser Job, natürlich auch übersetzen willst, für die, die ähnliche Fragen haben und die Lust haben, sich damit auszutauschen.
Ich muss sagen, ich habe, als ich deinen Podcast angefangen habe zu hören, und da kamen natürlich auch andere dazu, ich habe schnell über den Teich geguckt und mir da auch ein paar Podcasts mit angehört und viel auch gelesen. Und ich war ja dann auch so einer dieser Social-Media-Erklärer, so dieses nur für den Personalbereich. Ne? Also ich habe dann immer Employer-Branding mit reingenommen, ne? Du das Thema Marketing. Und was ich ganz spannend fand, war dieser Enthusiasmus, diese Freude, hier wieder ein neues Tool und dann als Tweet-Deck rauskam und man sich das endlich organisieren konnte nach Hashtags und pro Veranstaltung und so, das war ja ein Traum. Also diese ganze Community, die dann so ganz zart langsam wuchs und irgendwann schneller und plötzlich bricht da alles zusammen und ich frage mich manchmal, und das auch zurück zu dir, dass da so eine Art Glaube verloren geht und auch so wie so eine Art Riss dass man irgendwie Teil dieser ganzen des Problems auch war und irgendwie, wir wollten, dass das Internet gut ist und jetzt irgendwie wird es fürs Böse eingesetzt und wir fragen uns, was können wir überhaupt noch damit machen? Trifft das so ein bisschen die Gefühlswelt?
Das trifft im Moment einen sehr starken Nerv bei mir. Gerade weil ich jetzt das Thema KI so lang vor mir hergeschoben habe. Wir arbeiten zwar hier tagtäglich damit, aber dieser Euphemismus und diese Begeisterung und ich meine, es gibt ja so viele KI-Experten jetzt im Moment und wenn du auf YouTube nur KI-Marketing oder auf TikTok da in dieser Bubble mit drin bist oder im Algorithmus, der dich dann auffrisst, dann merkst du erstmal, was für eine Hektik dahinter steht und wie viel Wissen schnell verfügbar ist und interpretiert werden kann, falsch interpretiert werden kann. Und du merkst auf der anderen Seite Leute, die weniger Vorwissen haben als wir jetzt zum Beispiel, die dann auf sowas reinfallen und die also die dann Schnappatmung bekommen und ich sehe ja die Gesichter in den Workshops, die musst du erstmal beruhigen und sagst, also es liegt immer noch in eurer Verantwortung, daraus was Gutes zu machen, aber lasst euch bitte nicht einreden, dass es einfach ist. Und sind wir Teil des Problems geworden? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also retrospektiv, wenn ich mir anschaue, wie viel Fans wir aufgebaut haben, Unternehmen in Facebook reingeprügelt haben. Ich habe einen der letzten Kunden, da ist mir ein guter Verwandter von mir, glaube ich, noch ein bisschen, im Nachhinein noch ein bisschen traurig oder böse, weil ich habe einen Termin platzen lassen beim großen Händler von ihm. Da wollte er mich mitnehmen, weil er dachte damals, okay, der muss doch in Facebook. Ja. Und das habe ich gesagt, nee, vom Gefühl her habe ich gesagt, das haut nicht mehr hin. Wir laufen da komplett in die falsche Richtung. Das war schon 2015, glaube ich, ja, wo ich gemerkt habe, was passiert da? Und jetzt hast du diese Hate-Plattformen, du hast diese Weisenheimer-Netzwerke, wo jeder alles besser weiß und wenn du mal was Falsches sagst, gleich zerrissen wirst und du wirst so schnell zum Super-Influencer und dann aber gleich wieder verrissen. Du kannst mit einem Fehltritt kannst du Karrieren kaputt machen. Es ist schwierig, es ist sehr filigran geworden, finde ich. Und jetzt, das zieht auch so ein bisschen auf deine Frage ab, glaube ich, sucht man so nach der Essenz. Ja, nach der Kern des Ganzen. Also wo sind, gerade weil wir befürchten, dass das, was wir jetzt noch mehr aus der Box holen, dass das wirklich, ja, ein Flaschengeist wird, den wir vielleicht nicht mehr unter Kontrolle haben. Und den sollten wir nicht befeuern. Ich meine, dieser Appell von führenden Köpfen aus der KI-Entwicklerszene oder Branche zu sagen, lass uns mal 6 Monate das Training einstellen, lass uns mal gucken, was jetzt schon passiert mit dem, was wir haben. Weil wir haben jetzt eine KI, die hat eine IQ von 160. Ja, das ist Elon Musk hat 155, ich glaube Einstein hat 155 oder ich glaube über 160 gehabt. Der durchschnittliche Mensch hat 100. Und das ist GPT-4. Und wir haben jetzt schon den 4 Turbo und es kommt im nächsten Jahr, übernächsten Jahr kommt 5 und 6. Und das wird das, wenn man befürchtet, dass es nicht nur das 100, das 10-fache, sondern das 100-fache an IQ haben soll. Das heißt, wir sind dann, selbst wenn es nur das 10-fache ist, sind wir bei einem IQ von 1600. Was machen wir damit? Was macht das Ding mit uns? Was macht das Ding, wenn wir es mal freilassen? Und da wird im Moment viel Euphorie sehr befeuert und da nicht Teil dieser Maschine zu werden, ist im Moment, glaube ich, mein Mantra. Das macht dich nicht reich, ja, im Gegenteil, ja, weil jeder dich anschaut und sagt, ja, warum teilst du?
Du müsstest doch.
Ja.
Ist du müsstest. Nicht so. Oh, ist das nicht der Nächste? Ja. Also ich muss sagen, ich habe da ein klares Gefühl zu der Frage, was machen wir Menschen noch? Und das ist sehr stark. Das kommt aus dieser künstlerischen Haltung, die ich immer mehr entwickle. Also weg von Berater, weg von Interneterklärer, von Facebook-Nutzerzahlen, Folien, Aktualisierer. Das mache ich seit Jahren nicht mehr, aber es ist ja so ein bisschen trotzdem noch so diese Haltung. Ich erkläre Agilität, ich erkläre, wie Teams zusammenarbeiten etc. Ich glaube, dass die Fähigkeit zu lernen, die Fähigkeit, sich schnell auf neue Umgebungen einzustellen und mit Problemen umzugehen, eine zutiefst menschliche Fähigkeit ist, die einfach nicht automatisierbar ist. Ich glaube, dass das, ich habe einen ganz tollen Talk vom Craig Larman, das ist der Gründer von einem dieser skaliert agilen Methoden, LESS, die kursieren und ist ein sehr kluger Mann, der so Anfang 60 ganz viel entwickelt, war ein Core-Developer in verschiedensten, bei Ruby zum Beispiel, verschiedensten Programmiersprachen. Und der hat dann gleichzeitig mit Google Bard und mit ChatGPT hat er so Algorithmen für Unterwasser-Tiefsee-Biegemessungsfrequenz entwickeln lassen im Code. Also so, gib mir den Algorithmus dieses Thema, schreibe einen Code, der das misst und dann teste diesen und gib ihn raus. Und das war sehr spannend, weil es ist natürlich spooky. Du kannst eigentlich im Grunde genommen von Analyse, Architektur, Frontend, Backend und Test alles automatisieren. Mhm. Und die Frage ist, was bleibt übrig? Und seine Antwort war, Probleme lösen. Also ist doch geil, wenn du hast eine Aufgabe, 12 Monate bist du gehired, hast einen hohen Tagessatz, ein Budget, ein paar Millionen, ein Team. Und am ersten Tag löst du die größten Probleme für die Entwicklung deiner Aufgabe. Und dann beschäftigst du dich mit der Implementierung, der Frage, wie das am Markt funktionieren kann, welche neuen Strategien du einführst, wie du die Werkzeuge noch nutzen kannst. Also ich finde, es ist so ein bisschen wie, du musst den Geschirrspüler nicht mehr einräumen. Es ist so ein bisschen
die. Ja, aber was machen wir denn dann?
Ja, das ist vielleicht die Frage. Vielleicht erwachen wir dann wirklich und machen mal echtes Wirtschaften in krass komplexen Kreisläufen mit Communities for the better good.
Ja, aber wie sieht das aus? Ich meine, wandern wir dann alle, gehen wir alle nach Mallorca in Lederschürzen, nehmen Mikrodosis und bevölkern die Insel und tanzen im Kreis oder was?
Peru, also ist das, Peru.
Oder Peru, Costa Rica habe ich gehört, ist auch
ein Wohlgrad.
Peru, ja. Also klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber das ist wirklich eine, und da bin ich absolut bei dir, die Automation. Also einmal ist die erste Gegenfrage, beschaffen wir es im Moment eigentlich nicht, Lösungen für Probleme zu finden, die wir eigentlich erst jetzt schaffen. Ja. Das heißt, wir sind ja nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Das ist ja das generelle Streben der Menschheit. Ja, das ist ja durchaus auch, wir haben ja Zivilisation erschaffen, das passt. Mhm. Die ist zwar extrem ungleich verteilt über die Welt und kulminiert in solchen Zentren, Finanzzentren wie Abu Dhabi oder Dubai, wo sich dann alle super feiern und die natürlich inzwischen dann Projekte wie dieses The Wall oder wie heißt das Ding
bauen? Ja, The Wall, Saudi-Arabien, ja.
Weißt du, wo du als jemand, der kein keine Ahnung, Tansania lebt, natürlich irgendwie, erfährst du noch nicht mal davon, aber du musst schauen, dass deine Kinder nicht verhungern. Also das ist ja, hilft uns dann die Entwicklung, die KI bei der Lösung solcher Probleme oder wie?
Nee, das glaube ich, ja vielleicht auch, ne? Das ist so,
ja weit weg vom Gefühlspieler jetzt, aber,
aber. Ich bin gar kein Advokat dessen, ich sehe das genauso wie du, ich finde das eine hochbrisante Situation, vor allem, weil die Schere so massiv auseinander geht. Ich mache ja jetzt gerade für die New Work Scenes, schreibe ich ja Drehbücher für dieses Filmprojekt, diese Idee.
Schreibst du die noch selber? Ich mache mal den zweiten Aufguss.
Mach mal einen zweiten Aufguss. Ja, ich erzähle mal so ein bisschen und leite dann natürlich sofort wieder zu dir, mein Lieber, weil du hast ja in den ersten 3 Minuten hier schon meinen kompletten Podcast übernommen. Das habe ich genau mitgekriegt, ja. Also nicht, dass ich bin zwar Anfänger im Vergleich zu dir, aber habe ich ganz klar gemerkt. Nein, aber dieses Drehbuch, was ich gerade schreibe, das spielt in einem Hotel. Weil wir hatten in einem Team gesagt, ist also New Work schön und gut, aber ey, ganz ehrlich, das ist ja nur ein ganz kleiner Prozentzahl, der sich das leisten kann, im Homeoffice zu arbeiten und in irgendwelchen fancy Büros sind. So, was ist denn mit der Welt da draußen? Und das sind Handwerker, das sind Gerüstbauer, haben wir mit draufstehen, und Gartenlandschaftsbauer ganz groß. Und wenn wir schaffen, diese Idee von Kollaboration, von Selbstorganisation im Team und auch wie Kommunikation Fähigkeit, die Teamarbeit verbessert, da hinzubringen, dann ist es echt. Und da muss ich sagen, tatsächlich ist das so ein Aspekt, dass ich nicht nur sage, was du so ein bisschen meintest mit diesem Zweifel, was ist die Essenz, aber ja, stimmt, da sind wir eigentlich gleich. Ich sage auch, wenn es funktioniert für einen Startup oder einen Konzern oder irgendwas, dann muss es auch für den Gerüstbau oder den Gartenlandschaftsbau funktionieren. Das ist tatsächlich aktuell der Anspruch.
Weißt du, Je mehr man mit diesen Innovationen in Unternehmen unterwegs ist und Organisationen, die, das sind wirklich große, teilweise große, auch Finanzinstitute und oder Automobilbauer, ich nenne jetzt keine explizit, weil die unterscheiden sich, glaube ich, dann im Kern nicht wirklich viel. Und du schaust in das Mindset rein und du treibst in eine Organisation, die so und so viele Mitarbeiter hat, Innovationen oder stellst sie vor, die die Prozesse beschleunigen. Dann bei vielen Mitarbeitenden läuten da sofort gleich die Alarmglocken, weil es heißt, okay, ja, ist ja cool. Ich meine, ich arbeite vielleicht einen Monat lang, um die Probleme dieses Jahres zu lösen und dann den anderen 11 Monate oder 10 Abzüge Urlaub oder sowas. Was mache ich denn dann? Ja. Also das merkt man ja gerade auch bei dem Thema der KI, dass diese Erleichterung für viele einfach ein Schreckgespenst ist. Und ich hatte es auch, wie gesagt, diese Woche in einem Workshop, wo sitzen Leute vor dir, die sind alle in unserem Alter und sagen, ja, ich habe noch ein paar Jahre, aber ich möchte am liebsten jetzt in Deckung gehen, weil das, was da kommt, hoffentlich trifft mich das nicht. Und du musst denen sagen, es wird euch alle treffen. Ja. Das trifft euch jetzt hier heute daheim. Das ist so mit Social Media damals auch gewesen, nur es wird viel schneller passieren. Mhm. Weil nämlich zum Beispiel dein Office auf einmal einen Co-Pilot hat, mit dem dein Kollege nebendran, der mal am Wochenende sich reingearbeitet hat oder im Training war, auf einmal 5-mal schneller E-Mails beantwortet, 5-mal schneller Support-Anfragen beantwortet, und dann sitzt du daneben und sagst, oh Merde, ich habe noch 3 Jahre auf der Uhr, ich will das nicht lernen.
Ich will musst du Ruhe haben. 3 Jahre Ruhe zu Ende.
Oder 5 Jahre oder 8 Jahre, ja, ja. Also das ist ja diese Offenheit, und da bist du, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil das ist so, die Organisation muss als Kultur ein Mindset entwickeln, wo man sowas kollektiv Lust hat, an und mit sowas zu arbeiten.
Richtig.
Das ist eine riesen Aufgabe.
Transformation und Resilienz, ja. Also die Fähigkeit, auf Veränderung zu reagieren oder auch alleine schon nur zu wollen, also auf Veränderung reagieren zu wollen, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, diese Anpassung dann auch in die Teams zu tragen, das zu kommunizieren, da Narrative zu finden, die aus dem Management und von den Führungsriegen mit passieren, egal ob Gerüstbauer, Gartenlandschaftsbau oder auch Marketingabteilung, that's the shit. Lass uns mal kurz, weil wir wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen in dieser Heldenreise. Wie war das früher? Also was für Zweifel hattest du dann früher, als du dir dein erstes Podcast-Set aufgebaut hast und Co. Also wenn du das mal vergleichst zu jetzt 53 und sagen wir mal 20 Jahre vorher, was für Zweifel hattest du da?
Ich hatte damals meine erste Agentur verkauft und war ich hatte eine Pitch-Management-Beratung. Also ich habe Unternehmen geholfen, Agenturen auszuwählen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, weil ich hatte selber in der Agentur, war bei einer großen Agentur auch für New Business zuständig. Und Ich glaube, die ersten Zweifel, die damals aufgekommen sind und die sich so ein bisschen durchziehen, ist, warum entscheiden Menschen? Also warum entscheiden sie wie? Und ich bin da ein sehr rational denkender Mensch eigentlich und habe gemerkt, das hat nichts mit Rationalität zu tun. Das sind immer Nasen, das ist Menschlichkeit, das sind persönliche Vorlieben. Gerade bei der Auswahl von Agenturen gibt es dann schon so einen Hidden Champion und du wirst gebucht, um den zu verargumentieren sozusagen. Ja, ich denke, das ist noch nicht mein Job. Also das finde ich ein bisschen unfair, dafür mache ich mir den Aufwand eigentlich nicht. Ja. Und dieser Zweifel zieht sich so ein bisschen durch, weil man einfach das Gefühl hat, Mensch, haben die Leute überhaupt Lust, rationell zu entscheiden? Und das mündet dann letztendlich auch in diese Frage, ja, warum entscheiden sie denn so, wie sie entscheiden? Ich meine, selbst wenn du jemanden bevorzugst, was hast du denn? Hast du persönliche Vorteile? Bist du da mehr gepampert? Sind die wirklich besser? Weil wenn sie besser wären, warum muss ich die Ausschreibung dann so machen, wie ich sie jetzt gerade mache? Und das zieht sich so ein bisschen durch, eben auch bis, hoppla, klingt, das sind übrigens schöne japanische Schalen hier.
Das sind ganz tolle Schalen, ja. Ein schöner brauner, zusammen, ne? Mhm. Ein schöner Braunton. Und eine sehr, der, recht dunkle Tasse tatsächlich, also es ist
ein kleine, schöner. 150 Milliliter.
Dank dir.
Ja, gespannt. Ich weiß nicht, ob das wirklich Zweifel waren. Also die Zweifel.
Du warst eigentlich eher im Saft. Du warst in der Kraft.
Ich war im Saft. Ich war Anfang 30, hatte quasi fast meinen ersten Burnout hinter mir. Man wusste damals nicht, dass es ein Burnout war, aber ich hatte innerhalb von anderthalb Jahren 30 Mitarbeitende hochziehen müssen, auch bei uns im Netzwerk. Also von der Straße allen, jeden runter, wegheiern, der irgendwie HTML in der richtigen Reihenfolge buchstabieren konnte. Ja, und den musstest du dann als Entwickler verkaufen. Hoffentlich hören das keine Ex-Kunden von mir.
Sie haben es immer geahnt.
Das haben alle gemacht.
Konnten aber auch nicht wissen.
Ach, wo? Das haben alle gemacht damals.
Ja.
Und das war dann aber nach der großen, ganz großen Agentur, war dann mein Zweifel eigentlich, ob Kreativität und das, was wir getan haben, in dieser Größenordnung funktionieren kann. Weil das war dann letztendlich eine Organisation, das war keine Agentur mehr. Nach außen hin war es zwar cool, aber dann innen drin war dann trotzdem irgendwo SAP-Nummern, Gewichse und Buchhaltung und Buchen von irgendwelchen Kappas, die du für irgendwas brauchst.
Manntage hat man damals noch gesagt. Manntage.
Damals war es so ein Personentage. Damals waren es Manntage, jetzt sind es PTs.
Sehr spannend. Wie würdest du deinen Skill einschätzen oder auch benennen, wie du Zweifel überwindest? Was hilft dir, wenn du im Zweifel bist und wenn du sozusagen im Freeze-State bist, so Flight, Freeze, so dieses, wie streichelst du deine Synapsen mit Tee? Also relaxst du, gehst du raus, gehst du spazieren, hörst du Death Metal? Ja, Hip-Hop, ne?
Ich mache ja so Pomodoro, ist ja eine der Techniken, 25 Minuten arbeiten und 5 Minuten einfach komplett was anderes. Das ist
Heulen, 5 Minuten heulen und schreien.
Ich meine, du bist hier im Kutscherhaus, haben wir hier diese Klangstelle. Das heißt, wenn du dich umdrehst, hast du wahnsinnig viel Dämmmaterial. Also hier kannst du schon mal wann losbrüllen. Du hast 50 Zentimeter dicke Wände im Altbau, da kannst du also mal einen Frust rauslassen. Nee, das ist eigentlich eher meditieren, also wirklich in der Ruhe, in der Stille die Kraft suchen. Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt mit Hinak Polenski, dem Zen-Meister. Hinak Polenski, genau. Der da in Buchenberg sein Zen-Kloster hat. Und wo du einfach wirklich Zen-Meditation 25 Minuten in Stille meditierst. Also wirklich in kompletter Stille.
Vor der Wand oder mit einem Haiku? Das sind ja so zwei Versionen, ne? Soto, glaube ich. Und
also in der Gruppe im Sendo mit unter Anführung, wobei diese 25 Minuten sind dann wirklich jetzt ohne Begleitung. Also es ist dann wirklich in kompletter, absoluter Stille.
Ja, da kommt doch immer diese Holzklacke.
Ja, genau.
Kannst du auch mal zu einem auf die Schulter kriegen, wenn der Vorsteher dir so auf die Schultern haut oder passiert das nicht?
Nee, so brutal sind die da nicht. Also Hinak hat auch gesagt, cool. Er hat den Zen-Buddhismus schon sehr domestiziert für Deutschland. Ja, das Härteste, was die haben, sind dann 7 Tage am Stück, jeden Tag 15 Stunden, glaube ich, jeden Tag im Sitzen oder 13 Stunden im Sitzen meditieren. Und die Dinger sind aber immer ausgebucht. Ja. Also krass, das ist eine Warteliste von Leuten, die sich da 7 Tage lang, jetzt weiß ich nicht, wie das genau heißt, aber das durch sind dieses...
Die Sessions, glaube ich, ne?
Ja. Ja.
Wahnsinn.
Und das gibt schon Kraft. Also das fängt damit an, einfach wirklich dreimal tief durchzuatmen und in die Kraft reinzuhören und sich dann vielleicht mal abzuregen oder den Freeze zu überwinden. Ja.
sehr schön. Ja, vielen Dank. Das ist sehr inspirierend. Und ich glaube, ich find diesen ersten Schritt der Heldenreise immer besonders spannend, weil natürlich hast du unglaublich viel geschaffen und hast viele Kunden, hast produziert, bist Content Creator. Und das ist toll, da auch reinzusteigen. Aber dieses Andocken an die Menschlichkeit dessen zu gucken, wie du es einordnest, finde ich einfach so wichtig, um jetzt die Metamorphose zu verstehen. Deswegen ist Abyssos der erste Schritt. Was ist dein Zweifel für mich immer essentiell? Ja, aber einfach um diese Basis auch herzustellen, um zu sagen, ja, nee, guck mal, eigentlich, wir unterscheiden uns gar nicht so sehr. Und das ist so, wenn wir das öfter machen würden, glaube ich, würden die Spiegelneuronen auch viel besser klingeln. Und wir würden uns vielleicht alle ineinander verlieben und gemeinsam Frieden auf diesem Planeten haben, aber das wäre ja auch nicht das Schlechteste.
Wobei man dazu sagen muss, so richtig großer Zweifel ist bei mir nie richtig aufgekommen, weil ich immer im richtigen Moment dann abgesprungen bin und was anderes gemacht habe. Ja, also diese Volatilität verhindert dann auch, dass zu viel Zweifel aufkommt. Und das mag man jetzt durchaus auch betonen, weil viele aus dem bekannten Freundeskreis und aus der Schulzeit, die jetzt im ähnlichen Alter sind, sind in wahnsinnig führenden Positionen, verdienen einem Schweinegeld teilweise. Mhm. Und du siehst aber oftmals in die leeren Augen und du merkst ganz genau, dass die jetzt so Anfang, Mitte 50, gerade auch durch die Pandemie, die hat uns alle, glaube ich, auch wirklich heftig geschlaucht, dass die in so einem Zweifelmodus sind.
Ja, ja.
Und zwar, dann frisst das Ding dich von innen.
So richtig auf. Heftig.
Ja, so dieses, ja. Und bin das ich überhaupt ich das, richtig. Genau. Und das, also so in der Dimension hatte ich das, glaube ich, noch nicht. Nee.
Das heißt, du hast eigentlich so einen gesunden, was ist das? So einfach ein gesundes Interesse auch nach zu Ende gespielten Projekten, Ideen, whatever, dann auch den nächsten Schritt zu machen.
Ja, ja, also Mut, kommen immer Innovationen um die Ecke. Das ist das Interessante. Also ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, Wassermann, du bist ja schon sehr experimentell, wissenschaftlich fundiert, spielst gerne rum, Technik findet ein. Und ich habe damals, ich bin Diplom-Kaufmann, damals nannte man es noch so, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und Marketing. Und Wirtschaftsinformatik war damals ein trockenes Business, ja. Und das holt uns jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte über alle möglichen Themen, ob das jetzt Bewegtbild, YouTube, ob das Social Media war oder ob das jetzt KI ist, ob das Audio ist. Also da gab es nichts, was wir damals nicht haben, trocken lernen müssen. Also was ein WAV-File ist, durfte ich dann schon im Studium lernen. Das hat mich nicht interessiert, ja. Aber dass das zum Audio gehört, habe ich dann irgendwann begriffen. Also für mich geht da jetzt gerade sozusagen, schließt sich jetzt gerade so der Ring, wo ich merke, und das ist vielleicht der generelle Zweifel, der sich jetzt langsam löst erst, warum springe ich so oft immer auf neue Themen auf? Weil eigentlich jetzt so langsam erst sich der Ring schließt mit all den Techniken, die einen so begeistern, weil man sie irgendwann mal ja gelernt hat oder gehört hat und vielleicht beginnt jetzt erst die Metamorphose, das weiß ich nicht.
Aber hallo!
Bin ich jetzt gerade.
Hallo! Und hier
und du auch löst, heute. Und du löst sie aus.
Exactly. Das ist doch, deswegen komme ich nach München. Zu dir nach Nymphenburg. Damit genau da, ich sehe das schon strahlen hier im Aufnahmestudio. Du, ich bin da absolut optimistisch, weil diese Ambiguität, diese Polykrisen, denen zu begegnen, das braucht Menschen wie uns, die in der Lage sind, sich wirklich in Lichtgeschwindigkeit für andere Lichtgeschwindigkeit. Für uns ist es so, ich hole mir nochmal einen Tee, ich setze mich hin und dann lüge ich mal, ach, guck mal, da hast du das Projekt da gemacht, da hast du das Tool genutzt, hier hast du die Methode eingesetzt, da hast du den Kunden gehabt, hier ist das schiefgegangen, du. Also eigentlich habe ich so ein Gefühl, wie man da vorgehen könnte. Mhm. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, egal wo ich hinkomme, Konzern, Startup, Mittelstand, ich habe sogar mit den 5 Pastoren zu Lübeck, habe ich schon mal gearbeitet. Das waren, ich meine, ist der aber.
Muss man die kennen?
Naja, du, wenn du warst mal in Lübeck, ja, oben im Norden, ja. Das ist ja so eigentlich auf sehr engen Raum, weil da ja so eine Inselstadt, hast du halt so 5 große Türme, ne? So.
Ach ja,
und das sind die 5
jetzt.
Kirchen.
Ja,
so, ne? Ja. Und die, also St. Petri-Kirche und der Dom und so weiter, Marienkirche. Und die waren im Workshop mit mir. Und das ist wirklich abgefahren. Okay. Wir haben auch gebetet zusammen vom Workshop, ne? Damit das alles gut wird und so. Und fand ich toll.
Das ist immer cool, gell?
Ich bin was anderes. ich bin ja Pastorssohn. Insofern ist das ja. Kommt das ja auch, finde ich, von ungefähr. Und ich konnte auch damit umgehen, aber ich habe die ja trotzdem rangenommen und gesagt, so, aber das mit dem, also es ist ja schön, dass ihr den besten Chor der Stadt habt, aber wenn da keiner hinkommt, dann kann das auch keiner hören, oder? Also die Frage ist natürlich, wie kriegt ihr das raus? Machen wir mal Marketing. So, und dann, So, und dann waren aber die, das, was ich sagen wollte, zurück zu diesem, wie kann man Zweifel überwinden und ist unsere Fähigkeit da, ist das vielleicht der richtige Schlüssel? für die anderen ein Beispiel zu sein, was es bedeutet, neue Denkwege aufzumachen, neue Muster zu finden, neue Pfade zu betreten und den Mut aufzubringen, neu zu denken. Das ist ehrlicherweise.
Ist es die Zeit? Es ist gerade die Zeit, kommt gerade eine Zeit, abgesehen von diesen ganzen Superwahnsinnigen, die aber für uns in unserer, gerade in unserer Generation, eine Neugier bereithält, der sich manche öffnen, manche verschließen. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird es gefährlich. Es gibt im Moment einen großen Trend, dass die Psychedelika und ähnliche Substanzen gerade wieder eine Renaissance erleben, ja. Gerade LSD, Pilze etc. pp.
Und medizinisch genutzt werden.
Ja. Medizinisch genutzt werden, in Mikrodosierung genutzt werden, aber sie werden immer noch von vielen pauschal verteufelt, will ich schon fast sagen. Also ich bin auch wirklich kein Drogenfreund. Ich habe noch nie Koks genommen in meinem ganzen Leben. Ich habe einmal irgendwie Hasch mitgenommen, weil wir hatten einen Mitfahrer bei einer Mitfahrgelegenheit, die hatten hinten im Bus mal mit der anderen Crew was geraucht. Also das war eine ganz andere Geschichte, aber das war so mein einziger Zugang zu dem Thema. Nur im Moment merkt man, dass sich da was tut und viele, die sich dem Thema öffnen, jetzt nicht wirklich wie bekiffte Zombies durch die Welt rennen, aber auf einmal ein Bewusstsein entwickeln, das, und ich will es nur mit einem Zitat, das mich in, und ich viele, viele, viele Dokumentationen gelesen und schon gesehen, und eins zieht sich so ein bisschen durch, also man fängt an, die Wichtigkeit seiner selbst aufzugeben. Das heißt, man sieht sich selber mal neutral und lernt aber dann, dass man eigentlich sich nicht wichtiger oder nicht toller machen sollte oder auch nicht wichtiger nehmen muss, als es notwendig ist. Und das ist gerade in Organisationen, glaube ich, egal welche Workshops, und du hast ja auch schon viele gemacht, du merkst immer, du hast diese sozialen Komponenten, du hast die Interaktionen in den Teams und du merkst dann gleich so, okay, da spiegelt sich gerade, vor dir spielt sich gerade das organisatorische Drama ab, ja, zwischen den Silos, die sich gegeneinander bekämpfen, und dann ist der eine schuld, der andere schuld, anstatt dass man sich mal zurücknimmt, Empathie entwickelt und sagt, okay, wir haben alle zusammen eigentlich ein Ziel. Und das ist verloren gegangen, glaube ich, über die letzten Jahre. Und da ist sicherlich jetzt sowas keine Patentlösung, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gesellschaftlich eventuell da eine neue Möglichkeit gäbe, sich einfach nicht mehr so wichtig zu nehmen. Mhm. Ja, nicht mehr der Erste an der Ampel sein zu müssen, der losrast mit quietschenden Reifen. Und da bin ich gespannt, ob sich das etabliert. Weil das sind wir bei dem Thema Metamorphose. Das muss jetzt nicht wirklich die große gesellschaftliche Metamorphose werden. Aber ich glaube schon, wir brauchen, also das Ross, auf dem wir in Deutschland sitzen, das hat schon längst keine Hufe mehr, ja.
Ja.
Und wir müssen
sogar einfach, schon fast am Boden liegt, ne? So.
Ja, und da kommt, um das rund zu machen, jetzt, wir haben noch die Hoffnung der jungen Generation. Die PISA-Studie wird uns was anderes sagen. Aber wenn wir Lust haben an Leistung, die neu zu definieren, nicht in Hektik und in sagen wir mal so 40-Stunden-Jobs, aber Lust haben, an diesem Modell zu arbeiten, das, was wir Gesellschaft in Deutschland nennen, das wäre meine Wunschmetapher.
Ja, schön. Absolut, absolut wünschenswert.
Und die treibt mich persönlich auch. Das ist so ein bisschen jetzt nicht nur mein volkswirtschaftlich globaler Wunsch, sondern einfach auch das, was, wenn du sagst, Zweifel, weil ich habe ja im Vorfeld von dem Podcast auch gedacht, wo hole ich mir jetzt schnell noch Zweifel her, weil ich hatte eigentlich keine riesengroßen Zweifel, aber der Jörn braucht einen.
Jörn braucht einen Zweifel.
Ich brauche noch einen Zweifel. Dann ist es im Moment der Zweifel, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja. Und vielleicht haben wir da die Chance, das zu gehen.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank auch für die Offenheit. Das ist absolut relevant. Ich kann es sehr gut mitnehmen in den nächsten Schritt, die Metamorphose, diese, ne, lass uns das Schwert aus dem Stein ziehen, lass uns die magische, den magischen Trank trinken. Was ist sozusagen Wandel? Was bedeutet Wandel für dich und was war so der größte Moment des Wandels in deinem Leben? Das einen schon genannt, so mit Anfang 30, der Verkauf deiner Agentur. Aber ich glaube, I want it more dirty. Wo
die Ehrlichkeit, das eigene Ich wirklich zu formen und zu erkennen und auch Mut haben, das zu verkaufen und auch mit den Rückschlägen vielleicht umzugehen, ja. Also Persönlichkeit zu entwickeln, die ihre Marktfähigkeit aus sich selbst heraus entwickelt. Ja. Also Konformität einfach mal sein zu lassen. Das ist, glaube ich, schon ein Wandel, der Mut braucht. Das ist so ganz klassisch, das ist über die letzten Jahre ja so dieses Trainer-Speaker werden und man gibt viel Geld aus, um sich anzuhören, wie andere, wie toll einen andere finden. Das war so ein bisschen die platte Lösung. Aber ich glaube schon, dass so dass die Definition, das Reinhören in sich selbst und dann mal skizzieren, mit welchen Methoden auch immer, für was man steht, warum man tut, was man tut, und das dann auch wirklich zu leben, dass das eine Metamorphose ist, vor der noch viele stehen und in der ich, glaube ich, im Moment auch gerade bin. Ja. Weil du dich alle Jahre neu entwickeln oder neu entdecken musst. Also ob das jetzt beruflich ist oder im privaten Umfeld, merkt man, dass sich viele auch von uns entwickeln. Ja. Und diese Entwicklung zu sehen, anzuerkennen, aber auch zu verarbeiten, das ist eine ganz große Aufgabe.
Sehr spannend. Was war für dich der Einstieg? Also oft sind es vielleicht Filme oder ein Buch oder sogar ein Podcast. Was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Hast du es immer schon gemacht oder gab es einen Kulminationspunkt?
Ja, also die Erkenntnis erstmal auch durch den Club 55, also ich bin ja im Club 55, viele Trainerkollegen und Speakerkollegen dort, die auch viel in dem Bereich Personalentwicklung unterwegs sind, aber auf eine sehr alte, tradierte, seriöse Art, weil uns gibt es schon seit fast 60 Jahren. Und über die dann solche Methoden kennengelernt erstmal und auch die Fragebögen und die wissenschaftlichen Aspekte dahinter. Und dann das erste Mal gesehen, dass es da wirklich Modelle gibt, die man lernen kann. Ob das jetzt Hypnose ist, ob das NLP ist, ob das Rhetorik ist, ob das neurowissenschaftliche Untersuchungen sind. Und das einfach mal als Toolbox erstmal kennenzulernen, zu akzeptieren, vielleicht so ein bisschen zu lernen. Also da sind einige Zertifikate draußen. Ich meine, ich renne jetzt nicht rum und hypnotisiere hier die Rewe-Mitarbeiterin vor Ort, um günstiger an Butter zu kommen. Also so, das macht man ja nicht, aber man versteht Kommunikation, man versteht Verhalten. Und das, glaube ich, das so als Fähigkeit sich anzueignen, das würde ich mir bei vielen anderen wünschen, ja.
Also dieses Everybody has a struggle. So unterschätzt nicht den genau. Kampf, den der andere hat. So.
Das Schlimme ist nur, dass aber viele dann mit dem Wissen dann durch die Welt rennen und an jeder Bar
missionieren
und dann Ratschläge geben, wo eigentlich keiner drauf
sind dann oft so Boomer, ne? So Anfang 50, die dann da.
Ja, also.
Nein, oh Gott, ich weiß genau, wovon du redest. Also bin ich auch nicht frei von. Also ich habe da sehr stark missionierende Gefühle auch, aber ja gut, nee, muss ich auch sagen, dadurch, dass ich so ein hohes Freiheitsdrang habe, also seit über 15 Jahren ja selbstständig Solopreneur für mich unterwegs und ich liebe es, in Teams zu arbeiten, aber halt nur auf Zeit, dann ich muss halt immer wieder das Gefühl haben, dass ich raus kann.
Bist du nicht teamfähig?
Ich bin hervorragend im Team, solange alle tun, was ich sage. ja, so ein bisschen, aber die Rollen müssen schon klar verteilt sein und ich würde mir keine mangelnde Teamfähigkeit anheften. Ich würde nur sagen, dass die meisten Organisationsformen, wo das passiert, einfach unglaublich langweilig sind und das möchte ich nicht.
Aber ist meine Frage an dich, weil ich arbeite ja auch fast jetzt die letzten 10, 15 Jahre auch in virtuellen Teams oder auch realistischen Teams und hatte da ursprünglich wirklich stark die Hoffnung, dass wir uns auch über Tools besser koordinieren, organisieren können.
Die Hoffnung war da.
Hat sich aber irgendwie noch nicht so richtig. Also es fängt ja allein damit an, dass du bei den meisten Tools, wenn du dann irgendwie jemand dazu holen willst, musst du gleich nochmal 15 Euro im Monat pro Person zahlen, wo du denkst, ich will dir nur einladen zum...
Ich habe nur eine Datei geschickt und auf Slack und jetzt kostet 7 Euro.
Ja, genau.
Und der ist nie wieder da. Obwohl die ganz gute Modelle haben mittlerweile. Das ist, wenn die inaktiv werden, dann zahlst du nicht mehr. Also das ist schon sehr cool. Aber es schloss sich eine Frage an. Ich habe sie gehört. Du hast sie schon fast...
Ja, aber glaubst du, das war eigentlich schon die Antwort auf die Frage. Also wir haben es noch nicht richtig geschafft. Also du hast auch keine Geheimnisse, keine Modelle, wo du sagst, Mensch, okay, intim arbeiten. Ich will es so formulieren, das intim arbeiten, auch projektbezogen, macht super Spaß. Wenn du den ganzen Hassel mit diesen Abstimmungen hättest, das fängt bei einer Terminkoordination über das Data Sharing, Kommunikation an, dann hat jeder inzwischen sein eigenes Tech-Stack. Das heißt, der eine kommt und sagt, okay, wir machen jetzt das über Miroboard und der dritte sagt, nee, wir machen das über Slack. Wie Slack mag ich nicht, ich mag auch kein WhatsApp, ich gerne Signal. Also ich habe ein Tool, das heißt Franz,
kennst du Franz? Ja, Franz ist super.
Gerade hast heute wieder eine Rechnung bekommen, 45 Euro, habe ich gebucht, kostet im Jahr, da hast du alle Kommunikationskanäle drin, weil jeder kommuniziert mit dir anders. Der eine kommt noch vielleicht irgendwie mit seinem mit seinem alten Skype-Crawl daher und dann sage ich, ey Leute, das ist doch der pure Wahnsinn. Also das ist das, was mich echt, was mich viele, okay.
Aber also pass auf, die Antwort ist Zen. Ich hab so einen Typen kennengelernt, der Steven Kotler, das ist so ein ehemaliger Sportjournalist, der ganz viel, der das Flow Research Institute gegründet hat. Und da gibt es diesen einen amerikanischen Professor ungarischer Herkunft, kann man vielleicht sagen, weil der Name so unglaublich schwer auszusprechen ist, Mihai Csikszentmihalyi. Und der hat dieses ganze Flow-Thema untersucht. Also so, wie bist du im Flow-State, dass du erfolgreich wirst? Und der das untersucht, das sind so vier Schritte. Du musst erstmal über den Struggle, das heißt so dieses so, dein Hirn wehrt sich dagegen, in diesen Zustand zu kommen, weil es unheimlich viel Energie kostet. Ja. So, und deswegen wird erstmal so, oh, da Dopamin, nochmal ein bisschen YouTube, Instagram, TikTok oder nimm mal dein Handy in die Hand.
Wenn die Fenster dreckig
sind. Tatsächlich. Also das der Gehirn sagt, lass mal hier jetzt keine Energie, weil so wichtig ist die Arbeit jetzt auch nicht und das Projekt. Also surf mal lieber ein bisschen auf TikTok rum. Da, wenn du das überwunden hast, kommst du so in diesen Aufbauzustand, der dann in den Flow mündet und dann unbedingt Recovery, weil mehr als 60 bis 90 Minuten geht's nicht. Meine Antwort auf diese Frage der Teamzusammenarbeit ist, jeder so wie es ihm, also ich arbeite mit SchauspielerInnen zusammen, ja. So, und das sind so Menschen, die, und auch mit Caroline, meiner Yoga- und Physiotherapeutin, ja. Die ist nicht in der Lage, Informationen so zu verarbeiten, wie wir beide das können, über WhatsApp und, also jetzt, wenn sie zuhört, wird sie natürlich sagen, Henrik, also ich bitte dich, aber die behandelt Menschen und dann bist du in diesem State der Heilung und du bist in deinem Yoga-Studio und dann hast du 36 ungelesene Nachrichten, das kannst du nur, wenn du am Ball bleibst, und SchauspielerInnen sind überhaupt nicht in der Lage, also ich glaube auch, dass einige gar nicht klar strukturiert denken können, das ist denen gar nicht möglich, die haben wirklich Angst vor solchen Abstimmungen und kriegen das nicht hin, und dann denke ich manchmal, ja, stimmt, das ist dann nur nicht die zu kreative Kollegin, weiß ich nicht, aus dem Frontend-Entwicklung oder irgendwie aus dem UX-Design, die so ist, sondern es gibt Menschen, die können das so gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das hirngerecht ist. Und ich würde ganz viel mit Asynchronität arbeiten. Also ich würde immer wieder so klare Meeting haben, die sehr gut moderiert sind, wo die Ziele sehr sauber formuliert werden. Wir reden quasi gemeinsam über die Anforderungen und dann ist man überrascht, wie viel getan wurde und wie viele Leute Dinge beitragen. Und dann gehst du in die Asynchronität, wenn du nachfragst, was geht, setzt manchmal Deadlines, ja, die müssen eingehalten werden und dann guckst du, wie es läuft. Aber das ist für mich eigentlich, und dann viele Absprachen natürlich. Ja, ich komme natürlich aus dem Agilen, also Daily Stand-Ups sind morgens natürlich einfach ganz toll dafür. Ja. Gerade mit so Persönlichkeiten, die das eigentlich nicht können. Aber ja, können wir jetzt ewig reingehen. Und wir sind ja schon fast
wir haben jetzt Butter 57, aber wir haben ein bisschen Tee kochen am
Anfang.
Du musst selber schneiden.
Ich muss selber schneiden.
Aber lass mich das vielleicht mal versuchen, rund zu machen, weil ich eine Erkenntnis hatte jetzt auch in den Workshops zum Thema KI. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema Teamarbeit, weil in einem Workshop hat eine Mitarbeiterin gesagt, die hat schon viel getestet mit ChatGPT und sie sagt, ja, sie hat schon echt, da kommt irgendwie nichts richtig Gutes raus. Und dann hat sich herausgestellt, dass die eins nicht wirklich kapiert hat, was viele nicht kapiert haben, dass das Ding nicht Google heißt, sondern es heißt ChatGPT. Also das heißt, unterhalte dich mit einer künstlichen Intelligenz. Und du wirst diszipliniert, das erste Mal wirst du wirklich hardcore diszipliniert, dich in deiner Kommunikation auf eine ganz klare Struktur zu fokussieren. Beschreibe, was du bist. Also Empathie erstmal. Das heißt, stell dir vor, was die KI für dich tun soll. Das heißt, sag der KI, wer sie sein soll. Also du musst erstmal sie in eine Rolle versetzen. Dann musst du ihr Beispiele geben. Du musst sie klar instruieren. Und wenn das nur wirklich über eine Sätze ist, also du musst jetzt noch nicht mal mehr kodieren oder schreiben, sondern du redest mit einer KI. Und da merkst du, dass das viele in Organisationen vor eine wirklich große Aufgabe stellt, weil sie bis jetzt, egal wo sie in der Organisation waren, eigentlich mehr oder weniger mit Phrasen schon Befehle geben konnten. Und jetzt müssen sie,
so genau, PowerPoint.
Und jetzt müssen sie lernen zu kommunizieren. Sie müssen also ihre Kommunikation optimieren. Und da merkst du, dass das vielen echt noch ein Pain ist. Ja, weil sie einfach wirklich entweder stundenlang reden und du denkst, was willst du jetzt eigentlich von mir? Oder sie formulieren missverständlich. Und jetzt bekommen sie das allererste Mal dann über so ein Output auch die Quittung für ihre Missverständlichkeit.
Sehr
und das, glaube ich, finde ich, das wird ein tolles Learning werden für uns alle, dass wir gerade im Umgang mit der KI über die Formulierung dessen, was wir wollen, vielleicht auch im Miteinander, auch im Team zusammenarbeiten, besser disziplinieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Und die kosten Zeit und Geld und Nerven. Ja.
Du hast gerade einen Punkt, der mich total inspiriert hat, diese sich selbst auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren, untersuchen. Und was ich bei vielen Führungskräften sehe, ist diese nackte Angst davor, wenn klar ist, ich bin ein Vollarschloch, ich hab's nie geschafft, mich selbst zu reflektieren.
Das ist wirklich so.
Ich hab, exakt, und das ist so richtig hart. Also es ist so, dass man hat Verhalten aufgebaut über psychologische Unsicherheit und toxische Kommunikation, zu sagen, ja, mach mir mal bitte den Report, die KPIs müssen stimmen, du weißt ja, morgen, nächste Woche ist die große Präsentation. Aber soll ich nicht, ja, du weißt schon, was ich meine. Aber ich, okay, weißt du so, also dieses so durch Druck und Arschloch sein, Arbeit in Gang bringen, die ich selber gar nicht weiß, was sie ist. Aber also, wenn man das vernünftig kommunizieren würde, würde man sagen, du, ich bin gerade ein bisschen nervös, weil wir nächste Woche dieses Meeting haben und ich weiß auch gerade nicht, was wir da präsentieren sollen. Ist mal wieder so ein bisschen schwammig kommuniziert worden. Hast du vielleicht eine Idee? Also ich kann dir diese Brocken kann ich dir hinwerfen. Also, aber das macht ja keiner, weil du ja quasi, du musst ja in einem Kommunikationsakt zugeben, dass du auch keine Ahnung hast und ein Idiot bist. Darfst
du aber keinen spüren lassen.
Genau. Also das ist ein ganz großes Problem.
Ja, ich glaube, dass viele wirklich vor diesem Momentum Angst haben und wirklich merken, boah, das könnte eng werden, weil wenn rauskommt, dass ich wirklich nur der bin, weil ich bin, ja, und gar nicht mal, weil ich weiß, was ich weiß, dann wird es für viele eng.
Absolut. Ich würde unbedingt gerne, weil ich, also es ist genau mein Feld und ich hatte, als ich das erste Mal in München war, jetzt vor 3 Wochen, auch das Buch schon gesehen, dass diese Methode, oh, Deep Ocean, ja, heißt das?
Deep Ocean.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen und vielleicht auch, weil du, also du bist da, hängst du damit drin, hast du das jetzt, entwickelst du das mit oder ist das, hast du die Ausbildung gemacht?
Ich bin Deep Ocean Coach, also ich war beim Alex, bei der Vanessa und beim Frederik in der Ausbildung und Deep Ocean basiert auf dem Big Five, auf dem Ocean-Modell und da geht es in 10 Dimensionen, also es ist ein Fragebogenkatalog, der geht, glaube ich, inzwischen 120 Fragen. Man hat es noch ein bisschen modifiziert.
Big Five, der Gallup Strength Finder oder wo kommt
genau,
das her?
Ja, genau. Und der wurde quasi auf 10 Dimensionen erweitert. Also alle 5 Dimensionen haben 2 Unterdimensionen bekommen. Und die, das ist wie so ein Blutbild deiner Persönlichkeit, sage ich mal so. Ja, das geht über Neurotizismus, wie stark bist du im Erleben, Offenheit, im Rückzug. Und diese 5 Dimensionen, die Big Five kennt, es ist ja so wirklich ein wissenschaftlich fundiertes Modell, das mit über, ach Gott, wie viel, Hunderttausenden von Studien schon belegt wurde. Das ist sozusagen das Blutbild. Und was du machst, ist, du gehst durch diesen Test durch. Also der Coach füllt die Fragen aus. Dann bekommt man diese Grafik. Das heißt, man hat wirklich so eine Visualisierung. Die ist, glaube ich, dazu.
So ein Netzdiagramm oder wie sieht das aus?
Netzdiagramm, genau.
Ja,
und dann gehst du sozusagen rein und gehst in das Debriefing und kannst erstmals jemanden erklären, wie er funktioniert und
das wie er ist sich gegenüber dir verhalten soll, ne? Auch so oft so.
Ja, gar nicht mal.
This is how you take me.
Aber genau, aber erstmal so eine Selbsterkenntnis. Also ob das jetzt Dominanz ist, Rückzug oder Volatilität, so Dampfkesselverhalten. Also es sind so 10 Punkte, wo man jemand erstmal reflektiert und dann so, du siehst hier das Netzdiagramm.
Ah, ja, sehr schön.
Das und dieses Netzdiagramm kann man in Organisationen natürlich dann übereinander legen. Das heißt, du machst in Teammitgliedern diese Tests und versuchst mal herauszufinden, warum der Jörn eigentlich, warum komme ich mit dem Jörn immer so aneinander? In gewissen Punkten, ja? Weil der hat hier im Rückzug, ist er sehr vorsichtig oder ist er sehr stark ausgeprägt. Und deswegen entwickelt er Verhaltensmuster, die ich also interpretieren kann und die dann zu, das nennt sich Genesis Verhaltensmodells, im Endeffekt zu einem Erklärungsraster führen, wie ich mit dir umgehen kann, gerade weil du in den gewissen Dimensionen mehr oder weniger ausgeprägt bist.
Darf ich kurz auf diesen, das sieht ja aus wie so eine Art Pinocchio bei dir, mit diesem Schnitzi hier an der Seite.
Ja, ich glaube, ich habe das nicht richtig ausgefüllt.
Was? Nee, kein Rückzug hier. Moment. Gewissenhaftigkeit, ja. Ordnung, Tendenz zu planen, zu organisieren und zu systematisieren. Ja, bist du mit 88 dann doch schon sehr weit vorne? Also du heißt, du bist so ein kleiner Pedant, ja?
Ich bin 88 in Ordnung, bin aber dummerweise nur 14 in Fleiß. Also da habe ich völlig verkackt, ja. Das ist also.
Es wäre ordentlich, das würdest du es durchziehen.
Ja, und das, was du jetzt machst, ist, es gibt vom Alex Hartmann auch ein neues Buch dazu, das Deep Ocean Buch. Und das haben wir uns auch als Hörbuch angehört, meine Frau und ich, und haben uns parallel von Südtirol auf der Heimfahrt dann gegenseitig die Modelle sozusagen. Ja, sie hatten die beiden Modelle da
cool.
Und dann sind wir da durch unsere Modelle gegangen und haben ziemlich gelacht, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade bei Paaren ist es natürlich spannend, wenn du dann mit
der
Zeit so, du sagst, ach so, du bist ja, ja, dass du in Ordnung hoch bist, wusste ich schon immer, ein Fleiß, aber das jetzt ist, jetzt weiß ich, warum die Küche immer so aussieht, wie sie aussieht. Ja.
No way back. Ja, das ist sehr, das kann sehr brutal sein, wenn, wenn man es wirklich aufs Brot geschmiert bekommt, aber so richtig heftig. Ne?
Also ist, wenn dich das interessiert, ich kann dir auch,
Mal
gucken, ob ich noch was übrig habe, aber das ist wirklich ein Hammerbuch geworden von der Vanessa und dem Alex Hartmann, die haben das mit verfeinert, das ganze Modell, ist ein absoluter, auch die machen ein tolles Hörbuch, wo sie dann in ihrer Partnerschaft durch diese Themen durchgehen und du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus, weil sich zwei solche Experten gegenseitig analysieren und erklären, warum sie so reagieren, wie sie reagieren.
Das sind ja die Modelle, die wirklich Spaß machen, ne? Dass die wirklich im Leben ankommen und dann auch funktionieren. Absolut. Ich habe ja, also du weißt ja, ich habe mit der Karriere-Typologie der New Work Heroes genau sowas auch entwickelt. Das sind diese Idee, kompetenzbasiert zu sein. Ich mag diese, weil der Gallup Strength Finder hat zumindest Berührungspunkte mit dem Myers-Briggs Type Indicator, der so ein bisschen auf der Arbeit von C.G. Jung basieren soll. Da bin ich tatsächlich gerade übrigens in Studien wieder zurückgegangen. Es wurde nämlich vor 12 Jahren das Rote Buch von C.G. Jung veröffentlicht. Übrigens unglaublich spannend. Also wenn man sich mal mit den wirklichen Ursprüngen von Analyse und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen will, also da kannst du natürlich mit Gurdjieff arbeiten und dem Enneagramm, aber das, was so sehr mystisch irgendwie daherkommt, das war so ein russischer Magier irgendwie, der so durch die Welt gezogen ist, also auch sehr seltsamer Typ, aber der dann irgendwie, ne, das war dann noch so, das ging ja noch so, vor 150 Jahren konnte man noch proclaim, man sei irgendwo bei den Göttern aufgewachsen und hat Zugang zu irgendeiner spirituellen Ebene. Das ist heute eher, ich nehme Pilze und ChatGPT hat mir irgendwas gesagt oder irgendwie so. Aber C.G. Jung hat das tatsächlich, hat die ersten Begriffe für diese Spiegel, diese Bilder der Seele, die Archetypen ja gegriffen. Und ich mag sehr, wenn solche Modelle in den Alltag mit übergehen und diese Überanalyse nicht zu sehr funktioniert.
Ja, das ist der einzige Vorteil, wenn man da so ein bisschen mal drüber geht und diese den Nukleus damals in Ursprung mal sieht, dann nachdem man verschiedene Modelle auch gelernt hat vielleicht. Das lässt wieder hoffen, ja, dass die Menschheit doch verständlich gemacht werden kann, nur man müsste sich halt die Mühe machen, das zu tun. Und das ist schon Arbeit. Manche haben es in der Intuition, aber die reicht dann auch nicht irgendwie bis in alle Entscheidungen rein. Also das kann man nur wirklich jedem an die Hand geben, sich mit solchen Modellen mal auseinanderzusetzen, C.G. Jung, Deep Ocean Modelle, einfach mal durchzuschmökern und Lust zu bekommen daran, die Umwelt vielleicht etwas anders zu sehen und sich nicht selbst über alles zu stellen.
Ja, vor allen Dingen, weil es ist ja auch so diese, ich erlebe das bei mir, ich habe manchmal so eine Form der Traurigkeit, dass wenn ich aus Projekten fliege, also ist gut und gerne mal passiert, weil ich bin ja nun auch sehr, 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 ich bin ja sehr viel mit dem, was ich mitbringe. Das ist ganz toll, wenn man so Transformation
macht. Geht dir das auch so, ja?
Ja, aber es ist natürlich dann irgendwann für einige zu viel. Und da war ich dann immer tatsächlich ziemlich geknickt, weil ich dachte, was ist da passiert? Was hat da an Loyalität gefehlt und ähnlichem? Und ich habe es jetzt, ich weiß nicht, ob das Spiral Dynamics Profil von Profile Dynamics kennt, der Ken Wilber und Co., das sind diese Farbmodelle, diese von Violett, Blau, Rot zu Grün und dann Tier. Dieser Frederic Laloux mit Reinventing Organizations mal gehört.
Ja.
Das ist ja so ein sehr gehyptes Change-Buch gewesen und der hat das als eigentlich die Basis. Ne? Und der sagt, Tier Organizations, also diese Schmetterlings-Morpho-Falter, Blau, Azurblau oder so kann man das vielleicht übersetzen, ist dann so, da sind wir wieder, ne, bei dieser Organisation der Zukunft und was sich verändern muss. Und das ist ganz spannend, weil es sagt dir so, auch, wo bist du im Widerstand? Also gegen welche Profile oder gegen welche Verhaltensweisen kannst du gar nicht? Und bei mir ist es so, ich bin ganz stark freiheitlich unterwegs, gelb ist das, und ich habe eine ganz starke rote Energie. Und das ist ganz interessant, weil rot ist eigentlich so, ja, so der, so eine Wolf-Energie, so im Rudel, so eine Ansage machen und es ist Ruhe. Sehr, recht aggressiv. Und
sind wir wieder beim Teamplayer.
Ja, genau, das ist schwer, genau. Ich kann, also entweder, ich leite das Team, ne, und hab eine klare Idee und hab meine Rolle klar, ist klar abgesteckt, aber ich kann diese Abhängigkeit, dieses so, erklär mir das nochmal, nehme ich mal an die Hand, so, das mache ich zu einer gewissen Art und Weise und dann lass ich gehen. Also, meine Tochter kann da ein Lied von singen, wenn die, natürlich war ich liebevoll für sie da und hab mich um sie gekümmert, aber wenn sie ein zweites Mal hingefallen ist, dann hab ich geguckt und war lächelnd da, hab den Raum gehalten und dann musste sie aufstehen und ist gelaufen. Und das finden andere ganz fürchterlich und die fangen an zu innerlich ich, ich muss hin und ich muss das Kind anfassen. Aber ich sage immer, ja, sag mal, aber zweite Mal hinfallen, jetzt sind wir schon dein Problem. Da muss er irgendwie wieder aufstehen. Also ich bin hier, dir kann nichts passieren, pass ich schon auf, aber.
Nichts gelernt.
Ja, nix gelernt. Hat auch ein Problem. Meine Tochter schmiert mir das aber gut aufs Brot mittlerweile. Also das passt, ja. Aber das hat mich auch nochmal sehr fasziniert, weil ich gemerkt habe, ja, stimmt. Jetzt plötzlich, der Geduldsfaden ist weg. Und ich muss jetzt explodieren oder ich gehe aus der Situation und dann gehe ich oft raus. Also ich sag, ich merke gerade, ich muss Druck ablassen. Also das stört mich gerade. Wir kommen hier nicht zusammen. Das dauert mir zu lang. Ich ziehe mich mal kurz ein bisschen zurück und lasse euch erstmal diskutieren. So. Und plötzlich merken sie, okay, aber was ist denn jetzt? Was dauert denn zu lang? Was ist denn nicht? Und dann komme ich wieder in die Diskussion rein, ohne diese Emotionalität zu haben oder zu explodieren oder ja irgendwie herrscht, was weiß ich, irgendwie aggressiv zu werden in der Kommunikation. Mhm. Was mir als Coach natürlich schon auch gelingt, weil es ist ja wär schlecht, wenn ich jetzt irgendwie nur angrüllen würde. Ja, aber lass uns nochmal wir hüpfen nochmal so zwei Schritte und da sind wir auch schon tatsächlich schon durch die Heldenreise, aber ein Punkt, ich glaube, da sind wir schon immer wieder rangekommen, so der Endboss in dir. Also so Argon, der Antagonist, der große Endgegner. Und du weißt, in allen guten Heldenreisen ist ja der Drache, das Böse, Darth Vader, natürlich Teil von dir selbst, ja. Das ist
klar. Ja, das ist klar. Das Problem dabei.
Das ist das Schwierige. Wie ist es bei dir? Alex, pack aus. Wer jetzt noch zuhört, der hat.
Der erfährt über den Endgegner, den eigenen Endgegner. Das ist wirklich eine schwere Frage, weil letztendlich ist man immer selber der Endgegner. Und es führt nicht zwingend zu einer Bipolarität, aber es ist schon die Aufgabe, das mal zu definieren, zu erkennen und zu gucken, wie man damit umgeht. Ich habe vorhin davon gesprochen, es gibt gewisse Trends zu Methoden, die sehr zweifelhaft sind, das zu erkennen, also sich einfach mal wirklich von außen zu betrachten und zu schauen, okay, wo sind denn eigentlich deine Vor- und Nachteile und was kämpft in dir eigentlich gegen dich? Ja, weil irgendwas gibt es ja. Und deswegen gibt es bei mir wirklich eigentlich die Erkenntnis, dass das noch nicht so richtig geformt ist. Weil der Endgegner versteckt sich immer so schnell. Ja, der ist immer mal wieder punktuell da, aber er ist schwer zu greifen. Und deswegen vielleicht auch bin ich auch so oft auf der Suche nach diesen Methoden, um in sich reinzuhören und zu schauen, okay, was genau hindert mich denn an manchen Sachen? Was befeuert mich? Was treibt mich an? Ja, Persönlichkeitsmodelle, warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Das geht bis hin zu, und das ist, glaube ich, das wird noch ein mega super interessantes Thema, das Thema des Personal Health und der Selbstoptimierung auf Basis von Gesundheitsaspekten, von Hormonen, von Hormonstati, von Progesteronen und so weiter und so weiter und so
weiter.
Das ist das ist ein Megathema. Und das kann auch dazu führen, dass man über diese Erkenntnisse vielleicht so ein bisschen merkt, warum man selber, aber auch sein Körper, sein Geist das macht, was er tut in gewissen Momenten und einem dann wirklich im Weg steht. Ja, das Problem bleibt aber wirklich, ich habe es noch nicht visualisiert. Also eigentlich müsste man diese Erkenntnisse mal summieren und das auch auf einen gewissen Punkt hin festmachen. Das macht Zen im Zen-Buddhismus in einem gewissen Maturitätsstatus, den ich jetzt noch nie erreicht habe. Es ist wahnsinnig anstrengend, sich dahin zu bewegen, diese Erkenntnis wirklich in sich zu erarbeiten, aber das sollte man öfters machen.
So ein Mut-Zeichen, einen perfekten.
Also auch diese Zen-Seminare, die Zen-Leadership-Seminare, die gehen am Wochenende und du bist am Tag schon 4-5 Mal auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde in der Meditation. Also 25 Minuten, wie gesagt, am Stück. Und wir waren dann eine Gruppe von 8 Leuten, da waren auch 2 Manager mit dabei und die sind wirklich am zweiten Tag dann einfach in der Ruhe in sich zusammengebrochen, weil dann auf einmal Erkenntnisse kommen, du bist so stark am Verarbeiten in der Ruhe, dass du dann auf einmal scheinbar diesen Endgegner siehst, also der du selber bist und diese Erkenntnis musst du dann verarbeiten. Und der saß drin und hat trotzdem Wasser geheult, ja. Und es sind viele Sachen gekommen. Das ist vielleicht so die nächste Aufgabe, die ich mitnehme von heute. Also wie gesagt, du stößt eine Metamorphose an bei mir und
das freut mich jagst sehr.
Mich auf meinen Endgegner zu.
Ich gebe dir ein paar Waffen.
Wenn es soweit ist, dann sage ich dir Bescheid.
Okay, alles klar, ich lasse dich nicht alleine. Ich komme mit. Ist kein Problem. Ja, das ist tatsächlich. Es ist auch ein bisschen traurig, ne? Also so, dass wenn wir das verpassen, dann holt es, also ich, mein Lieblingszitat dazu, ich habe auch so kleine diese Spruchkarten designt und es ist, ich kenne sie aus einem TED-Talk, den ganz zauberhaften. Amanda Palmer ist eigentlich so eine Punk-Sängerin, die so eine Punk-Band hat, die Dresden Dolls. Hat auch tatsächlich lange in Deutschland hier gelebt und so, die ist mit dem Neil Gaiman, war die verheiratet. Ich glaube, bis gerade gibt's, der hat so ganz viele Hörbücher gemacht und für DC Comics The Sandman gemacht und so ein paar geile Filme, auch Coraline und so. Toller, toller Creator auch. Und die hat immer so Couchsurfing gemacht mit ihrer Punkband und war ganz, am Anfang war die so eine Straßenkünstlerin und die hat so The Bride, also so eine Braut, die dann so eine Blume hinhielt und die hat dann das zusammengefasst, wenn du deine inneren Dämonen nicht anerkennst, dann kannst du diesen Job nicht machen. Also dieses so, kein Geld bekommen, ausgelacht werden, man spottet über dich. Und sie hat das so zusammengefasst, if you don't deal with your demons, they go to the cellar of your soul and lift weights.
Okay. Also deal with the demons. Und ja, aber erstmal, ja klar.
Komm wieder hoch, so bum, bum, bum.
Ja. Ja, aber wer sind die Dämonen? Also das zu erkennen, manchmal, für manche ist es offensichtlicher scheinbar, für manche, ich tue mich da eher schwer,
ja,
das zu erkennen, was jetzt wirklich der Dämon ist.
Es ist natürlich, wollen wir jetzt hier nicht live alles ergründen, ne?
Nee, ich glaube, so groß ist die Speicherkarte nicht, das würde jetzt über Stunden gehen.
Jetzt
aber das ist auf jeden Fall ein Weg, den ich gehen muss, ja.
Vielen Dank für die Offenheit. Lass uns mal eine kurze kleine, ich habe hier so ein paar schnelle Fragen, weil du hast natürlich, was zum einen auch Marketing, Digitalisierung und auch Podcast angeht, einfach unglaubliches Wissen. Deswegen würde ich gerne ein paar Sachen, vielleicht noch ein paar Tipps hören von dir. Was wäre so, wenn du heute noch einen neuen Podcast jetzt startest, hast du Ideen und Tipps? Wie macht man das gut? Also was sollte man auf keinen Fall machen? Einfach mal so, auch für mich jetzt.
Ja. Also im Idealfall würde ich mir für einen Podcast immer auch so einen Partner in Crime suchen.
Mm.
Ja, also man merkt, dass im Dialog sehr viel mehr möglich ist. Es gibt Podcasts im Monolog zu starten, auch damals wie ich mit dem Blick über den Tellerrand, ist wahnsinnig anstrengend. Mm. In so einem Couple Talk, der durchaus auch mit Druck, Informationsdruck und Struktur daherkommen kann, muss ja kein Laber-Podcast sein, im Gegenteil. Das ist immer gut, weil man sich auch selber und auch gegenseitig motiviert. Und das ist die Regel Nummer eins, ist es Kontinuität. Also wöchentlich sollte auf jeden Fall sein. Das heißt also eine Community aufbauen, die in Interaktion führen, eine Audio-Community etablieren. Das ist so das Gold des Podcastings. Und dann schafft man auch, und ich kenne viele Podcaster, die es auch schaffen, ihr Wissen, sagen wir so, hörbuchartig in Episoden von 10, 15 Minuten einfach zu schneiden und dann auf einen RSS-Feed zu nageln und dann eine Kontinuität hinbekommen. Aber das ist schon, glaube ich, ein guter Rat. Und es ist auch schwer, jemanden zu finden, der so auf Augenhöhe auch inhaltlich ist. Von der Stimmung her auch. Aber das braucht schon Equipment, Technik. Ich meine, das ist ein No-Brainer, dass wir jetzt da, dass man nicht mit den billigsten Mikrofonen anfängt, weil
du hast hier Shure, sehe ich, und dann hast
das du ein Shure, ja,
einen Rode,
Rodecaster, da oben ist noch ein Neumann, steht hier rum, und draußen sind die ganzen anderen Mikrofone.
Ja.
Und das ist jetzt schon ein altes Equipment eigentlich, ja, das ist so ein, aber es ist halt so Brot und Butter, das läuft, das ist wie so ein Diesel, den schmeißt er an und dann nagelt er. Ja.
Ganz ehrlich.
Und hoffentlich hat er uns verdaut hier von den Stimmen her.
Hey, 100%. Das wird wahrscheinlich rausstechen, diese Folge. Das wird so, man wird die Sendung plötzlich, ui, ist man so in dem sanften, sonoren Bass.
Ja, da wirst du dann Feedback bekommen, da bin ich gerne eingeschlafen bei der Episode, bei euren Stimmen. Ne? Ja, ich hatte einmal, das war ein Feedback von meiner Hörerin damals, die hat mir das dann geschrieben, nach 2, 3 Jahre im Podcasting drin. Und jede Episode waren 25 zu 20 Minuten lang. Und da standen so 4 bis 5 Stunden Nettoarbeit dahinter. Und dann hat sie geschrieben, hey Mensch, das ist so ein super Podcast und ich höre das so gerne, weil ich schlafe da immer sofort dabei ein. Also, ey, wofür mache ich mir die Arbeit? Und dann habe ich echt, ich hatte ihren Nachnamen gehabt, dann habe ich gesagt, okay, da habe ich eine Episode damals gemacht, nur im Telefonbuch den Buchstaben D vorgelesen, ja, also nach 5 Minuten und hat super Response gegeben.
Sind das die Call Call-to-Actions von erfolgreichen Podcasts, ja.
Genau, Telefonbuch vorlesen. Ja, mit deiner Stimme kannst du alles vorlesen. Das ist
ja, du gleichfalls. Also ich meine, das 100%. Aber tatsächlich sehr spannende Insights schon mit diesem, nicht die Reise alleine starten zusammen. Was wäre dann tatsächlich so die Möglichkeit des Call-to-Actions? Was funktioniert denn? Also ein Buch verkaufen, einen Kurs verkaufen, einen, weißt du, also so, wie erreichst du dann da auch dann einen Return? Es ist quasi Community-Building und das Community-Building führt dann dazu, dass du auch Markenbekanntheit steigerst und so weiter, aber was sind da so deine Ideen?
Oh, das ist jetzt echt schwer, weil da gehst du natürlich Podcasting von der Business-Seite her an und nicht von der Podcasting-Seite. Mhm. Also das heißt, du hast jetzt kein intrinsisches Motiv zu reden und quasi Leuten oder dich mit Hörenden auszutauschen auf einer Audioebene und dann zu gucken, was man daraus macht, was ich über lange Zeit gemacht habe und was sicherlich auch ein Fehler war, sondern zu sagen, okay, ich habe ein Angebot, ich habe ein Wissen, das Wissen will ich strukturiert wiedergeben, da will ich in den Dialog gehen und dann will ich natürlich gucken, wer darf mich oder kann mich über was dann buchen und diese Kurse dann aufzubauen, das ist eigentlich inzwischen ein No-Brainer, aber wenn man natürlich dann erstmal dann davor steht vor dem weißen Blatt Papier und sagt, okay, wie ist das strukturiert und wie kriege ich daraus ein Angebot, wo dann wirklich jemand 300 oder 2000 Euro zahlen soll, das ist eine große Aufgabe. Aber letztendlich, und das ist vielleicht der beste Tipp da. Ich habe über ich sammle ja Corporate Podcasts, also Podcasts von Unternehmen und Marken und schaue immer, okay, die haben eigentlich Geld, weil sie auch eine Botschaft haben, die sie in den Markt bringen wollen. Wie machen die Podcasts dann? Weil wir haben ja viele Podcasts produziert hier auch. Und Dreh- und Angelpunkt von diesen Angeboten ist immer die Podpage. Mhm. Das ist die Webseite, wo du sagst, okay, oder wo du auf der Audio-Ebene sagst, okay, mehr findet ihr zum Beispiel unter pimpybrain.de oder Blick über den Tellerrand oder auf der Seite. Und dann gehst du auf die Seite und dann muss die mobil über 90% Leute klicken dann mobil auf diesen Link und dann muss diese Seite Interaktionen und Angebote präsentieren. Welche ist mir eigentlich egal. Aber das ist immer noch die Fehlerquelle Nummer eins, dass viele Podcaster für Audio produzieren und dann aber den Rückkanal schon fast verhindern, dadurch, dass du nur über Spotify oder Apple Podcast sozusagen sichtbar bist oder du hast über Podigee, hast du dann diesen normalen Blog. Aber Shownotes, weiterführende Informationen, das heißt, um das Audioprodukt deine Welt aufzubauen, die das Produkt und auch dich besser verkauft, das ist eine ganz große Aufgabe.
Super wichtiger Tipp. Vielen Dank. Ja. Ich habe gerade selbst überlegt, ja, sie ist da, sie ist auch mobil optimiert, aber sie führt zurück zum Podcast, nämlich bewerten und abonnieren.
Ganz schlimm. Also wir haben Corporate Influencer Podcast hier mit Klaus, der hier um die Ecke sitzt. Wir haben ein super Format, wir haben extrem geile Hörer. Aber ich habe immer noch, also die Webseite, die kann ich jetzt in Scham im Boden versinken und werde heute Nachmittag sofort noch das Team drüber nageln. Also du löst hier mehrere Sachen aus. Weil du merkst aber, das ist so wie mit einem Schuster in den eigenen Schuhen. Ja, das ist ganz schlimm. Ja.
Ich glaube, das ist auch okay, weil du wirst ja gebucht dafür, dass das andere das besser haben. Und ich glaube, ich finde es immer, wenn man weiß, wie es geht, dann muss man es nicht auch unbedingt zeigen.
Ja, aber man darf auch selber eigene gute Kleider tragen als Schneider. Nicht nur nackt.
Das ist Kaisers neue Kleider. Lass uns zum Abschluss kommen. Letzte Frage geht für mich in Richtung so die Auflösung Lyses, das Denouement, der Knoten platzt. Man ist weise, man wird Meister der zwei Welten. Und diese Weisheit ist auch eine der fiesesten Fragen. Ich kündige sie auch immer genauso an, damit das Cortisol steigt. Tatsächlich so, du bist am Ende angekommen der Reise. Du blickst zurück, ja. Aus diesem Gefühl heraus möchte ich dir diese Frage stellen: Was ist Weisheit für dich?
Weisheit ist für mich das Gefühl und Wissen, rückblickend auf mein Leben, das Richtige getan zu haben im richtigen Moment oder versucht zu haben, versuchen und tun. Und damit niemanden anderen verletzt zu haben oder übervorteilt zu haben. Ob das jetzt eine Weisheit ist, das ist eher so ein Gefühl, ja. Die Weisheit, die ich gerne hätte, ist Verständnis über, das sind wir wieder bei dem Thema Persönlichkeitsmodelle, aber auch Technik, das Verständnis. Ich würde gerne mehr verstehen über die Motivation von Menschheit und Technologie. Warum tun Menschen wirklich das? Und warum sind sie nicht davon abzubringen? Gier, Neid, Hass. Wir haben alles. Warum lernen wir nicht, die wichtigen Dinge im Leben zu sehen? Ja, warum gibt es immer noch Despoten? Warum geben wir sowas eine Macht? Und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Haben wir das ermöglicht? Ja, Social Media ermöglicht Despotie, ja, und Despotentum. Und Medien verbiegen Menschen, Menschenmassen. Und die sind manipulierbar. Und das macht traurig. Und zu wissen, wie man da dagegen ansteuern kann und das vielleicht auch erfolgreich zu machen, einen neuen Tribe zu entwickeln, das wäre letztendlich ein Traum. Dafür bräuchte ich aber das Wissen und die Weisheit. Und das wäre für mich so das Ultima Ratio, zu wissen, wie man an diese Weisheit kommt, um vielleicht mehr positiven Impact zu leisten.
Wahnsinnig gut. Vielen, vielen Dank für die Offenheit und für diese Zartheit, die
Danke
ich da
für
auch
die Frage.
Ja, und ich kann dir direkt eine Antwort geben, aus dir selbst heraus. Und bist du auf dem allerbesten Weg, meine ich, spüren zu können. Großartig. Also ich glaube, sei das Beispiel des Wandels in der Welt, dass du den du selber sehen willst. Insofern, ja, wow, sehr cool. Gibt es tatsächlich aktuell Themen, wo du, ich weiß jetzt nicht genau, wann dieser Podcast erscheinen wird. Wir sind jetzt hier im Dezember 23. Ich denke, wir sind schon im neuen Jahr, wenn der Podcast rauskommt. Da gibt es so, wo kann man mehr von dir, du hast auch von Klaus Eck gesprochen, euch hören und euch buchen, euch euer habhaft werden, hier reinlaufen.
Also Alex Wunschel auf LinkedIn, wunschel.net ist die Webseite, wo die ganzen Portale verlinkt sind, die ganzen Podcasts verlinkt sind. Oder alexwunschel.net, also alles, was mit Wunschel zu tun hat, sozusagen, das ist, da findet man mich und da findet man auch die Podcasts, den Blick über den Tellerrand, den Podcheck, den Corporate Influencer Podcast. Früher war mal ein digitales Alter Ego Podpimp, das siehst du hier noch an.
Ja, ich weiß, ich weiß.
Den pimpigen Hintergrund. Ja. Das ist meiner Nichte geschuldet, die damals im zärtlichen Alter von 4 Jahren aus mir den Podpimp gemacht hat, weil mein Blog heißt Pimp Your Brain und ich habe einen Podcast gehabt und habe ihr das versucht zu erklären bei Ostern und die hat dann Pott und Pimp zusammengemixt.
Ihre Stimme,
die war in meinem Intro. Lara, ja, genau. Und da hat die Onkel Alex den Pott-Pimp draus gemixt. Das war am Anfang ganz cool, aber jetzt bin ich über 50 und lang kein Pimp mehr. Lange. Also insofern, das neue digitale Alter Ego ist in der Mache. Ansonsten findet man die alten Sünden findet man im letzten Runde Pott-Pimp. Ansonsten alexwunschel.net, ja.
Ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Danke dir.